Bildung, wenn man mit Bildung gegen Vermögensungleichheit vorgehen wollte, ist das wie, als würde man versuchen, mit Pudding einen Nagel in die Wand zu hämmern. Bildung ist wichtig, das möchte ich gar nicht kleinreden. Aber wenn wir von Vermögensungleichheit reden und mehr als die Hälfte aller Vermögen wird vererbt oder verschenkt, ist es doch völlig egal, ob ich als Erbe einen guten Uni-Abschluss in der Tasche habe.
Willkommen zu einer neuen Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Hier bei uns an der Theke sitzen immer wieder ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften. Wir sprechen mit ihnen über ihre Forschung bzw. Arbeit und über ihre Perspektive auf aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Für die heutige Schicht übergebe ich den Tresen jetzt an Felix und Martin.
Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Felix und Martina. Schön, dass ihr heute da seid. Ich würde sagen, bevor wir anfangen, lass uns erstmal anstoßen.
Prost. Sehr gerne.
Prost.
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 Ach, dieser Champagner ist so lecker.
Sehr gut. Es gibt natürlich immer nur das Beste hier. Ich darf euch heute Martina Linatas vorstellen. Martina, du hast an der FU Berlin in Politikwissenschaften zum Thema Erbschaft, Steuer und Vermögensungleichheit in Mexiko und Deutschland promoviert. Mhm. Aktuell bist du auch noch an der FU und beschäftigst dich hier in dem Forschungsprojekt Die Deserving Rich mit der Reproduktion von Reichtum in Deutschland. Und ich kenne sicher auch schon einige Hörerinnen über die sozialen Medien oder auch als Co-Gründerin von Ungleichheit.info. Darüber wollen wir auf jeden Fall auch gleich noch sprechen.
Genau, heute möchten wir mit dir vor allem über die Vermögensungleichheit in Deutschland sprechen und darüber, wie diese bekämpft werden kann. Mhm. Dabei wollen wir vor allem über die Bedeutung von Narrativen sprechen und auf das Instrument der Erbschaftssteuer eingehen, mit der du dich in deiner Forschung ausführlich beschäftigt hast. Zunächst einmal würde uns aber tatsächlich interessieren, wie bist du dazu gekommen, die Initiative Ungleichheit.info zu gründen und was sind die Ziele, die du damit verfolgst?
Als ich meinen Master gemacht habe und auch im Anschluss an den Master noch für einige Monate bei der UN war, da haben wir nämlich die erste internationale Konferenz überhaupt zur Ungleichheit gemacht. Da ist mir aufgefallen, dass wann immer ich mit Leuten im Freundes- oder Familienkreis über Ungleichheit gesprochen habe, so ziemlich bei Null beginnen musste. Und mir ist auch bei mir selbst ständig aufgefallen, dass ich immer wieder Begrifflichkeiten, Konzepte verwende, die Leute ja so gar nicht kennen können, wenn sie nicht auch gerade zufällig sozialwissenschaftlich irgendwas studiert haben. Und dass es aber auch einfach wirklich kein Angebot gibt, wenn man sich jetzt auch als Laie, als interessierte Bürgerin mit dem Thema Ungleichheit befassen möchte, irgendwo anzusetzen. Das heißt, man müsste sich jedes Mal aufs Neue irgendwo hinsetzen, in eine Bibliothek oder bei Google irgendwie anfangen zu suchen. Es ist aber auch einfach sehr, sehr viel immer dann doch noch sehr akademisch gehalten, so ein Duktus. Und das fand ich sehr, sehr problematisch, vor allem, wenn ich halt Ungleichheit als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit verstehe, wir aber überhaupt gar nicht breit in der Gesellschaft darüber reden können, sondern wirklich diese Debatten bis dato vor allem ExpertInnen überlassen haben. Von daher, das Angebot von unserer Seite ist, wertvolles Wissen aufzubereiten in einer Art und Weise, wie auch eine 16-Jährige das verstehen kann, wie auch meine Großmutter dann mitreden könnte, wenn sie Lust hätte. Hat sie auch. So, und genau da eben dann auch möglichst gerade in Social Media, bei Instagram als auch bei X, dann im Alltag auch Dinge aufzubereiten, zu sagen, schau mal, heute ist wieder was Neues rausgekommen. Wir screenen quasi, was es alles immer so gibt an neuen Studien, an neuen Büchern, an Zeitungsartikeln zum Thema und bereiten das gut auf.
Cool. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Initiative.
Dankeschön.
Und leider ist die Internetseite gerade nicht verfügbar, aber du hast uns schon erzählt, dass sie bald wieder online sein wird. Und wir empfehlen auf jeden Fall allen Hörerinnen, jetzt schon mal da definitiv mal reinzugucken.
Ja, also wir sind immer noch online auf Instagram. Und auf X auch, die Webseite selber, die quasi wie so eine Art Archiv fungiert, die ist noch bis etwa Mitte Dezember leider off. Aber dann könnt ihr euch da genau alles wieder rein angucken. Vor allem auch bitte die Grafiken, die Visuals, die Luzi macht. Ich glaube, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Ungleichheit.info, dass wir eben nicht nur mit Texten arbeiten, Texte über Texte, sondern vor allem auch immer alles so visualisieren, dass man es auf den ersten Blick direkt erkennt, so wow, diese Ungleichheit ist so grotesk, die ist so perfide. Und dass man dann auch eher noch Interesse hat, dann auch reinzugehen und die Texte nochmal sich genauer anzuschauen.
Mhm. Ja, sehr, sehr spannend.
Und damit sind wir auch schon direkt im Thema. Was sind denn so deine oder die Bilder oder Fakten, die du am liebsten nutzt, um diese extreme Ungleichheit in Deutschland irgendwie zu veranschaulichen?
Ich glaube, meine Lieblingszahl ist die, dass mittlerweile nur noch 2 Familien mehr Vermögen besitzen als die gesamte ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung, also als 42 Millionen Menschen. Das muss man sich erst einmal versuchen zu vergegenwärtigen, was das eigentlich heißt. 2 Familien auf der einen Seite und über 40 Millionen Menschen. Das finde ich schon wirklich absurd. Natürlich jetzt als Wissenschaftlerin interessiert mich auch der Gini-Index. Der zeigt auch beispielsweise, dass wir im internationalen Vergleich auch eine der ungleichsten Demokratien der ganzen Welt sind. Der Gini verläuft zwischen 0 und 1. 0 würde bedeuten, alle haben gleich viel. 1 heißt einer, und ich gender hier bewusst nicht, einer hat alles. Und während wir bei Einkommen ein Gini von 0,3 haben nach Steuern und Transferleistung, also näher an der 0,3 sind, an der 0 dran sind, sind wir bei Vermögen tatsächlich bei 0,83. So, und es gibt wenige Staaten auf der Welt, die sich Demokratie nennen, die da mithalten können. Das ist schon extrem.
Ja, das ist spannend, weil auch im internationalen Vergleich, also tendenziell ist die Einkommensungleichheit ja meistens geringer als die Vermögensungleichheit, aber während im internationalen Vergleich Deutschland in der Einkommensungleichheit an sich ganz okay dasteht, steht Deutschland bei der Vermögensverteilung ja wirklich sehr ungleich da. Wie erklärst du dir diesen großen Unterschied in der Position Deutschlands in beiden Verteilungen?
Genau, dazu muss man wissen, tatsächlich sind wir, was die Industriestaaten anguckt, weil man sollte schon Äpfel mit Äpfeln vergleichen, im Mittelfeld der Industrienation mit einem Gini von 0,3, allerdings eben wirklich auch nach Steuern und Transferleistungen. Sprich, würde man sich das im Vorfeld angucken, wie sieht das eigentlich aus, bevor der Staat eingreift, dann wären wir bei 0,5 und dann sind wir auch auf einem Level wie Mexiko. Das heißt, gerade was die Einkommensverteilung anbelangt, da wird der Staat sehr aktiv. Bei der Vermögensungleichheit allerdings nicht. Und das lässt sich sehr einfach, sehr simpel erklären. Das ist das, was wirklich auch unisono der in der neueren Forschung in den letzten Jahren zutage getreten ist, weil wir einfach ganz einfach eben halt keinen aktiven Staat in der Frage überhaupt haben. So, wir hatten mal eine Vermögenssteuer, wir hatten mal eine kräftigere Erbschaftssteuer, wir hatten sogar eine Lastenabgabe. Das heißt, wir haben eine Vermögensabgabe im Lastenausgleichsgesetz. So, wir haben also Vermögen auch in einer Form besteuert. Und das hat auch dazu geführt, dass wir Phasen hatten, in denen wir auch im internationalen Vergleich gar keine ganz so groteske, krasse Vermögensungleichheit hatten. Aber das alles wurde zurückgeschraubt im Zuge der neoliberalen Steuerreform. Ne, Vermögenssteuer wurde 1997 ausgesetzt. Die Erbschaftssteuer ist nur noch eine reine Dumme- und Bagatellsteuer. Kapitalerträge, also auch Einkommen aus Vermögen, werden niedriger besteuert als Einkommen aus Arbeit. Und so weiter und so fort. Von einer Vermögensabgabe haben wir selbst in größten Krisenzeiten hier nicht wirklich gesprochen. Andere Länder haben das durchaus getan. Also wir trauen uns quasi auch einfach in der Finanz- und Wirtschaftspolitik nicht wirklich da einen Turn einzulegen, was den neoliberalen Touch oder diesen neoliberalen Zeitgeist anbelangt.
Ja.
Ja, du hast, glaube ich, gerade schon einen ganz guten Übergang gebracht zu dem Thema, warum Ungleichheit eigentlich problematisch ist. Und da wir haben in unserem Podcast bislang schon mehrere Folgen aufgenommen zum Thema Ungleichheit. Und da sind wir auch eben auf diese Frage eingegangen, was die Probleme von Ungleichheit eigentlich sind. Und da wollen wir heute auch gar nicht mehr so tiefergehend drauf eingehen, weil wir das, wie gesagt, schon getan haben. Und wenn euch das Thema interessiert, hört gerne nochmal rein in Folge 61 mit Daniel Meyerhofer und Jan Schulz-Gebhardt zur Wahrnehmung ökonomischer Ungleichheit, in Folge 56 mit Charlotte Bartels zur Entwicklung der Vermögensverteilung, in Folge 26 mit Judith Nihus zur Einkommensungleichheit und in Folge 4 mit Miriam Rehm zur Ungleichheit im Allgemeinen.
Voll gut.
Ja, wir wollen dich jetzt auch nicht ganz daraus außen vor lassen und auf einen Punkt noch gerne kurz mit dir eingehen. Und zwar war zuletzt Hanna Hasenberger hier bei uns in der Wirtschaft zu Gast und wir haben mit ihr hier am Tresen über die Finanzialisierung von Kommunen geredet. Und sie hat uns hier ihren Deckel liegen lassen, auf dem sie folgende Frage für dich hinterlassen hat. Wie wirkt sich die Vermögensungleichheit auf den Klimawandel aus und welche Implikationen hat vererbte Vermögensungleichheit für Klimagerechtigkeit?
Große Fragen. Und ich bin sehr dankbar für diese Fragen, weil ich finde, dass das noch viel zu selten getan wird, dass man nämlich auch die Themen von Ungleichheit koppelt an Fragen der Klimagerechtigkeit. Es gibt da auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene zum Glück immer mehr den Schulterschluss. Und es gibt da auch immer mehr Studien, die einen direkten Zusammenhang herstellen, die auch sagen, dass es über eine Korrelation hinausgeht, sondern dass da auch wirklich eine Kausalität besteht. Es ist aber so, dass nach wie vor es mehr so eine Art Flickenteppich für mich persönlich zumindest ist, die versucht, immer diese Studien auch möglichst dann zu lesen. Was ich sehr empfehlen kann in der Hinsicht, ist definitiv der Climate Inequality Report von Schlussell und anderen. Mhm. Aber auch an der Uni Duisburg-Essen wird einiges dazu erforscht. Und die haben beispielsweise aufgezeigt, dass wirklich, wenn die Vermögensungleichheit steigt um 1 Prozentpunkt, auch die Klimaschäden um 0,7 Prozentpunkte steigen. Also dass es wirklich diesen direkten Zusammenhang gibt. Und dann ist es aber auch spannend, so über die Metrik hinauszuschauen oder über den mathematischen Tellerrand quasi und zu sagen, wie steht denn eigentlich dann auch dieses immer größer werdende Vermögen im direkten Verhältnis zu, wie verhält man sich auch in der Gesellschaft? Und da gibt es auch eine Arbeit von einem amerikanischen Soziologen, der auch sagt, dass quasi der Druck dadurch, dass immer größere Vermögen überhaupt da sind und immer größere Häuser sich gekauft werden, immer fettere SUVs, immer krassere Privatjets und Super- und Mega-Yachten und keine Ahnung was, dass dieser Druck auch immer weiter in die Bevölkerung hinein reingedrückt wird. Dass das auch einen psychologischen, soziologischen starken Effekt hätte. Also der Zusammenhang ist definitiv da. Und wenn man sich dann aber auch anguckt, jetzt nochmal um die Brücke zu schlagen zu Erbschaften, wenn wir uns anschauen, wer sind denn die Überreichen in der Gesellschaft? Und hier nochmal so eine Randbemerkung, ich spreche gerne von Überreichen, weil ab einem gewissen Level einfach auch Reichtum nicht mehr super ist, sondern dann irgendwann auch einfach schädlich wird für Demokratie und für Klima. Und diese Überreichen sind zu einem sehr großen Anteil aber ErbInnen. So, also geschätzt nach Michael Hartmann, dem Elitenforscher, ich würde sagen, schlechthin in Deutschland, sind es etwa 80% der Milliardärsvermögen, die eben nicht auf eigene Leistung zurückgehen, sondern auf Erbschaften einfach. Auf Erbschaften und Schenkungen. Und diese Leute mit ihrem Lebensstil, die verursachen einen sehr, sehr viel größeren Teil auch eben halt der ganzen schädlichen Treibhausgase. Also man dürfte zum Beispiel mit dem Pariser Klimaabkommen pro Kopf 2 bis 3 Tonnen im Schnitt pro Person pro Jahr an CO2 ausstoßen. So, jetzt sind wir aber, ich finde diese Zahl einfach so absurd. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, die hält sich daran. Die oberen 10% der Weltbevölkerung sind allein schon verantwortlich für ungefähr die Hälfte aller CO2-Emissionen. Das reichste 1% ist nicht bei 2 bis 3 Tonnen, sondern bei 101 Tonnen. So. Und was schätzt ihr, wie viel der Lebensstil von einem Milliardär denn hier zu Buche schlägt? Schätzungsweise.
Wie viel Tonnen?
Wie viel Tonnen CO2 verbraucht so ein Milliardär?
Puh. Bei Milliardären kommen dann so Yachten und so dazu.
Genau, Yachten und deren Häuser.
Mit 500.
Also Roman Abramowitsch führt die Liste an mit 32.000.
Ja, das ist gestört.
Ja. So, und dann sind wir aber auch noch in der konservativen Berechnung. Weil in neueren Berechnungen, wie es beispielsweise im Climate Inequality Report gemacht wird, berechnet man nicht nur den individuellen Fußabdruck, sondern schaut dann auch noch, was halten die eigentlich für Anteile und inwiefern sind auch deren Investitionen eigentlich mitverantwortlich. Und dann sind wir nicht mehr im Bereich von 32.000 Tonnen, sondern dann verursacht einfach ein Milliardär so viel wie 1 Million Menschen CO2 verbrauchen. Ja. Also es ist Ungleichheit und Klima gehen wirklich Hand in Hand. Und wir sehen das, ob das jetzt auf nationaler Ebene ist, wobei aber auch mittlerweile, sagt eben halt auch der Climate Inequality Report, nicht mehr so sehr die Länderunterschiede so bedeutend sind, sondern wirklich in der Vermögensverteilung, an welcher Stelle steht man. Und das wird einfach immer perfider. Und diejenigen, die vor allem verantwortlich sind für diese Klimakrise, die zahlen ja aber nicht in irgendeinen Topf extra ein, wirklich. Ja. Diejenigen, die am meisten aber darunter leiden, sind armutsbetroffene Menschen, ist vor allem auch der globale Süden. Von unserer Natur, von der Tierwelt mal ganz zu schweigen. So, also es ist einfach eine extrem krasse Ungerechtigkeit, diese Ungleichheit. Und das Absurde ist, es gibt auch so ein witziges Buch, also witzig in Anführungszeichen, sorry für meinen Zynismus am Abend, von Professor Rushkoff. Der wurde eingeladen von so einer Handvoll Überreicher und er dachte, er wird denn jetzt gleich mit denen ins Gespräch gehen, was können die eigentlich tun? Thema war nur so ungefähr abgesteckt, es wird eben um die Apokalypse gehen, auf die man sich vorbereiten möchte. Die wollten aber nicht wissen, wie sie ihren Lebensstandard irgendwie verändern sollten, sondern die haben nach Tipps gefragt, wie sie ihre Bunker gestalten sollten. Ja? Also soll man dann den Wachen Disziplinarhalsbänder geben oder sollte man lieber darauf vertrauen, dass sowieso alles irgendwann Roboter übernehmen? Also Überreiche fliegen gerne ins All. Bei so einem All-Besuch wird in 11 Minuten so viel CO2 verbraucht, wie eine ärmere Person, wie eine Person aus der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung in ihrem gesamten Leben verbraucht. 11 Minuten, ein Lebenszyklus. Also, ich kann mich da jetzt so reinsteigen, aber ich lasse es jetzt an der Stelle.
Ja, ich glaube, es ist ganz gut klar geworden, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Es gibt definitiv einen Zusammenhang und wir sollten noch viel, viel mehr darüber sprechen.
Genau, und dass das vielleicht auch ein guter Hebel ist, weil wir kommen ja später zu Möglichkeiten der Umverteilung, dass das auch ein guter Hebel ist, nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen, sondern auch aus Klimagründen da anzusetzen.
Ja, ganzheitlich das Ganze zu betrachten, wenn wir über Narrative später sprechen. Mhm.
Ja. Ja, jetzt wollen wir erstmal nochmal auf den Punkt gehen, wie kann man denn diese Ungleichheit bekämpfen oder angehen? Und da gibt es ja so einen Standardkanon, der da immer so ein bisschen genannt wird. Einmal eine Reichensteuer, also eine Steuer auf sehr hohes Einkommen, eine Reform der Erbschaftssteuer, du meintest gerade schon, die gibt es theoretisch, aber die greift eigentlich nicht so richtig. Oder eben die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, die es auch schon mal gab, gerade aber nicht mehr gibt.
Ja.
Würdest du sagen, das sind die drei Instrumente, die wir jetzt brauchen würden und die diese Ungleichheit effektiv bekämpfen könnten? Oder siehst du noch weitere Instrumente, die da wichtig wären? Oder?
Ich glaube, wenn man rein vom Werkzeugkasten her denken würde, wären das schon die wichtigsten Werkzeuge. Mhm. Also auch, wenn man sich auch einfach anschaut, was waren die Werkzeuge, die die Ungleichheit am meisten runtergebracht haben? Man hatte ja eine ganze Weile gedacht, es lag wirklich an der Kapitalzerstörung, ne, so in Form von apokalyptischen Reitern, Krisen, die über unsere Gesellschaften dann einfach einfallen und dann wird die Ungleichheit reduziert. Und dann haben aber, ob das jetzt Albers und andere, zu denen auch Charlotte Bartels zählt, in ihrem Paper das aufgezeigt oder eben auch Thomas Piketty, die haben das auch aufgezeigt, dass das wichtigste Werkzeug im Verlauf des 20. Jahrhunderts zur Reduzierung von Ungleichheit wirklich die Steuerpolitik ist. Mhm. So, und wenn man jetzt aber sich die Steuerpolitik anguckt und sich auch anguckt, wann hat sie sich wie verändert, dann ist es nach meinem Dafürhalten generell falsch, einzeln nur an die Sache heranzugehen. Sondern man muss sich anschauen, wann wurden wie die Steuersysteme wirklich dann auch einfach verändert und im Laufe der Zeit. Und das war, die waren eingebettet in bestimmte Paradigmen. Ja, also in Wirtschaftsparadigmen. Wie hat man eigentlich Steuern geframed? Wie hat man den Staat geframed? Waren Steuern wirklich eine Last und schlecht für Innovation und Arbeitsplätze? Oder waren sie das wichtigste Instrument für eine jede Demokratie? Jetzt hatten wir jahrzehntelang den Neoliberalismus. Der Staat sollte möglichst schwach sein. Steuern wurden zu einer starken Last. Und nach neoliberalem Verständnis galt es dann, vor allem Unternehmen immer niedriger zu besteuern, Reiche immer niedriger zu besteuern, nach diesem wunderbaren, man nennt das so schön, Trickle-Down-Ansatz. Ne? Also wir machen es den oben leichter, dann haben die mehr Mittel zur Verfügung, weil es sind die besseren wirtschaftlichen Akteure, die Unternehmer und die Reichen, als jetzt eben beispielsweise der Staat. Und langsam würde dann der Wohlstand runtersickern zum Rest der Gesellschaft. Das war die Idee. Und die Idee klingt super. So. Aber ist halt Bullshit. Also wir haben einfach wirklich mittlerweile so viele Paper, die aufzeigen, dass diese ganzen Steuersenkungen für Reiche, für Unternehmen, bezogen auf tatsächlich die Wirtschaftsleistung, also wie sehr gemessen am BIP, hat dann die Wirtschaft jetzt eigentlich davon profitieren können, die war indistinguishable from zero, um aus einem Paper von Hope and Limburg zu zitieren. Die Effekte auf Arbeitsplätze, der ist ausgeblieben. Also Arbeitsplätze wurden auch nicht extra geschaffen. Mhm. Was neuere Studien dann eher zeigen ist, die Sparquoten in den Unternehmen werden größer und die Dividendenausschüttungen werden größer. Es geht aber nicht zurück in den Kreislauf und kommt auch nicht dazu, dass Wohlstand wirklich zum Rest der Gesellschaft durchsickert und es plötzlich Wohlstand für alle gibt. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Es wird eher zu seinem Winner-Takes-All-Prinzip. Wir sehen zunehmend eine Individualisierung in den Gesellschaften. Die Solidarität, die bricht immer weiter ein. Die ist mittlerweile so porös, kaum mehr zu greifen. Also schwierig. Und dann der einzige Effekt, den wir wirklich jetzt halt auch empirisch nachweisen konnten von diesen ganzen Steuersenkungen, war, Ungleichheit ist konstant gestiegen. So, jetzt haben wir im Zuge dieses Neoliberalismus gesehen, okay, Einkommensteuer wurde geschwächt, Mehrwertsteuersatz, der einzige, wo ich sagen würde, das muss runter, weil der regressiv wirkt. Der wurde aber hochgesetzt. Der war mal bei 11%, jetzt ist er bei 19%. Die Vermögenssteuer wurde ausgesetzt. Die Erbschaftssteuer wurde bagatellisiert. Die Vermögensabgabe ist abgelaufen. Am Soli wird jetzt irgendwie halt dann auch noch irgendwie gesägt. Kapitalertragssteuer ist mittlerweile nur noch flat und so weiter. Das heißt, wir haben dieses gesamte Steuertableau, was eben halt ein Kind des neoliberalen Zeitgeistes ist. Das heißt, wenn man da jetzt was verändern möchte, dann bestimmt nicht, indem man nur bei einer Steuer ansetzt, sondern dann auch sagt so, der Hebel muss insgesamt umgelegt werden. Alles andere ergibt keinen Sinn. Es ist ansonsten nicht in sich logisch kohärent und somit nicht paradigmatisch. Mhm. Es ist so, als hätte man 6, 7 Kinder vor sich herumhüpfen und spielen und nur ein Kind soll das Zimmer aufräumen. Das wird es nicht machen.
Ja. So,
es wird auf die Barrikaden gehen und es wird auch nicht passieren. Und man wird es diesem Kind auch nicht erklären können, warum nur das eine Kind jetzt aufräumen soll. Und genauso ist es auch, fällt es sich auch in der Steuerpolitik. Es muss quasi derselben Logik folgen. Es muss einfach aus einem Guss sein. Und dafür braucht es dann ein neues Ziel und für dieses neue Ziel dann eben diese neuen Werkzeuge. Und ja, vermögensbezogene Steuern unbedingt. Wir sind ein Hochsteuerland für Einkommen. Nur Belgien zahlt höhere Einkommensteuern. Wir sind aber ein Niedrigsteuerland für Vermögen. Und die wachsen einfach qua mathematischer Logik, weil wir nichts dagegen machen, weil wir nicht explizit dagegen ansteuern, immer weiter nach oben. Und die Schere wird immer größer dadurch.
Super. Ja, sehr gute Erklärung, glaube ich, wie man ansetzen soll. Ich finde auch sehr schön, oder sehr gut, dass du diesen Ansatz hast, dass es nicht ein Instrument gibt, was alles lösen wird, sondern dass man das breit umfassender angehen muss. Und bevor wir jetzt gleich dazu kommen, was eigentlich so die Eliten zu diesem ganzen Thema denken, wollen wir einmal kurz Luft schnappen und ich hole mal eine Runde kurze. Und nach dem Motto schnell getrunken, schnell geantwortet, stellen wir dir jetzt ein paar Fragen.
Hätte ich doch was anderes als was.
Ja.
Um die Zunge
und,
zu lockern.
Du hast einen Joker für diese Runde, also darfst eine Frage überspringen, wenn du magst. Bist du bereit?
Ja.
Okay, wo gehst du am liebsten was trinken?
Ich habe keine Lieblingsbar. Ich bin Zuhause-Trinker. Nee, habe ich echt
zu Hause?
Wäre ja, ist ja auch eine Antwort.
Okay, mit FreundInnen zu Hause.
Ja, top.
Ja.
Unsere nächste Frage ist, was ist dir wichtig, damit du dich dort wohlfühlst? Das ist bei zu Hause jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu beantworten.
Okay, ja, sehr gut.
Das ist auch sehr gut.
Sehr gut. Forschung oder politische Bildung?
Forschung. Politische Bildung. Oh, scheiße, keine Ahnung, beides. Uff. Für mich ist echt der Spagat, weil ich finde, das eine sollte nicht ohne das andere funktionieren und gedacht werden.
Sehr gut.
Wenn du ein Gesetz abschaffen dürftest, welches wäre das?
Ein Gesetz abschaffen, nicht einführen. Abschaffen, die Paragraphen im Erbschaftssteuergesetz von 2016, die sich alle auf Betriebsvermögen beziehen, also 13a und 29, ja, die.
Okay, und wenn du jetzt ein Gesetz einführen dürftest, welches wäre das?
Das wäre eine Reform der Erbschaftsbesteuerung.
Okay.
Was ist dein Lieblingsort in Berlin?
Bergheim. Na, wobei im Alltag Tempelhofer Feld. Ich liebe das Tempelhofer Feld.
Das ist so lustig, weil ich glaube, alle Leute aus Berlin, die wir gefragt haben, sagen das Tempelhofer Feld.
Ich wohne da auf der Ecke und ich wohne auch wirklich da auf der Ecke, weil ich es so sehr liebe.
Schön.
Ja.
Was ist dein Lieblingsort in Mexiko-Stadt?
Coyoacán, der Stadtteil.
Schön.
Da lebt auch meine Familie und da hat auch Frida Kahlo mal gelebt. Es ist so schön dort.
Ja. Du bringst bald dein Buch Unverdiente Ungleichheit heraus. Was hast du denn in dem Prozess der Veröffentlichung gelernt, womit du vorher nicht gerechnet hättest?
Wie lange das dauert?
Wann ist es denn soweit?
Es kommt am 15. April raus. Und ich bin sehr dankbar. Also es kommt bei Rowohlt raus und ich habe einen ganz tollen Lektor. Liebe Grüße an Erik. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Ping-Pong spielen müssen. Das ist schon, es macht auch Spaß. Am Ende ist es halt auch wirklich so zu sehen, irgendwie wie das Baby wirklich langsam Form annimmt. Es bereitet auch Freude. Aber Halleluja, es ist zeitintensiver, als ich gedacht hätte. Naja, aber lohnt sich. Also für mich zumindest, für mein Gefühl.
Ja, wir sind gespannt. Ja. Kann man sich ja schon mal vormerken, 15. April.
Dankeschön.
Wo wir schon beim Thema Bücher sind. Welches Buch, was du in letzter Zeit gelesen hast, hat dir besonders gut gefallen?
Ich lese gerade von Julia Jirmann, Blackbox Steuerpolitik. Julia ist wirklich, die ist so toll, die ist Referent beim Netzwerk Steuergerechtigkeit. Wenn ich Detailfragen habe oder wenn ich mir bei einer Sache nicht sicher bin, dann rufe ich Julia an. Und auf die kann man sich sowas von verlassen. Echt ganz, ganz toll. Ansonsten, was ich ja auch liebe an meinem Job in der Forschung, ist wirklich, also ich gebe auch Seminare an der Freien Uni und an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Ist ja das Tollste, dass du die ganze Zeit nur Sachen diskutieren darfst, die du total feierst. Und man dann auch immer wieder einen Schritt zurückgehen darf. Ich bin ein ganz großer Fan von Martin Schürz und seinem Buch Überreichtum. Der Triumph der Ungerechtigkeit von Gabriel Sügmann und Emmanuel Saar, es ist ganz toll. Ich habe kürzlich eine kurze Geschichte der Ungleichheit geschenkt bekommen von Thomas Piketty. Mhm. Das habe ich mir selber nicht gekauft, weil ich dachte, ey, come on, ich habe die dicken Schinken gelesen, da muss ich nicht jetzt auch noch das Buch lesen, das es zusammenfasst. Aber es hat echt Spaß gemacht, weil es so, so on point auch einfach gewesen ist. Ja, aber jetzt, richtig tolles Buch von Ursula Le Guin, Freie Geister. Och, die Frau ist ja nur genial. Ich bin irgendwann auf sie gestoßen wegen dieses ganz tollen Zitats über den Kapitalismus.
Aha.
Nicht, aber wie sagt sie noch? Warte mal, kann ich das googeln?
Ja. Klar.
Ja, okay. Also Ursula Le Guin, die hat dieses eine Zitat, das habe ich mal aufgegriffen, wurde mir so reingespült in meine Timeline auf Instagram. We live in capitalism. Its power seems inescapable. But then so did the divine right of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. Resistance and change often begin in art. Very often in our art, the art of words.
Mm. Und das Buch ist auch gut.
Ja, also genau, es ist grandios, weil es tatsächlich eine, ich weiß gar nicht, ob Utopie oder Dystopien, aber es zeigt eine Zukunft auf, in der verschiedene Gesellschaftsformen nach verschiedenen Ideologien leben. Mm. Also es gibt dann auch auf verschiedenen Planeten tatsächlich die einen, die die Kapitalisten sind, die nennt sie, glaube ich, Proprietarier. Dann gibt es die, die auf halber Strecke aufgegeben haben, die Sozialisten. Und dann gibt es noch auf einem anderen verlassenen Planeten noch die Anarchisten. Mhm. Und zeigt aber auch entlang der Charaktere wunderbar auf, was es halt alles auch so für Tücken hat, dann die jeweilige Ideologie. Es macht richtig Spaß, das zu lesen, weil es auch einen durch so eigene Gedankenwelten durchaus führt. Man aber auch vieles noch nicht so bedacht hat oder auch zu Ende gedacht hat. Und das macht sie grandios.
Cool.
Ja, ich glaube, das Spannend. Ist so ein dicker Schinken, aber den atmet man weg.
Okay.
Ja.
Cool, dann haben wir jetzt auf jeden Fall nochmal eine Liste an Büchern. welche Art von Ungleichheit findet deiner Meinung nach zu wenig Beachtung?
Vermögensungleichheit. Definitiv.
Sehr gut. Kurze Antwort. Und jetzt?
Wir sind immer noch in der Runde.
Ja, wir sind noch in der Runde. Sorry. Ja, alles gut, alles gut. Und letzte Frage. Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
Optimistisch.
Okay, sehr schön. Danke dir, dass du dich drauf eingelassen hast und für deine Antworten. Sehr spannende Antworten übrigens.
Super, damit steigen wir auch in die nächste Runde ein und wollen auf deine Forschung jetzt zu sprechen kommen. Du hast zu den Narrativen rund um Ungleichheit und vor allem zu den Narrativen zur Erbschaftssteuer geforscht in deiner Dissertation und hast dir eben, wie gesagt, das Instrument der Erbschaftssteuer genauer angeschaut und stellst fest, dass es eigentlich keine richtige Debatte darum gibt, obwohl es ein so starkes Instrument gegen die Vermögensungleichheit wäre, wie wir auch vorhin schon gehört haben.
Mhm.
Und du schaust dir vor allem die Narrative der ökonomischen Elite zur Vermögensungleichheit und einer möglichen Erbschaftssteuer an und vergleichst dabei die Narrative in Deutschland mit denen in Mexiko.
Mhm.
Bevor wir jetzt auf deine Ergebnisse eingehen, warum ist es so wichtig, sich Narrative rund um Ungleichheit anzuschauen? Und vielleicht auch nochmal ein ganz kurzer Satz dazu, was sind eigentlich Narrative?
Narrative ist ein wunderschönes Modewort.
Mhm.
Funktioniert immer wunderbar in der Wissenschaft, wenn man so klug klingen kann. Es sind vor allem Geschichten und Erzählungen. Aber wenn man das auch dann wirklich konzipieren möchte, dann war es mir wichtig, über Narrative zu sprechen, im Gegensatz zu Argumenten.
Mhm.
Also in der Vergangenheit wurde schon einiges erforscht zu Argumenten. Ein Argument ist etwas, was explizit überzeugen möchte. Aber ein Narrativ ist breiter gedacht. Also jeder ist deines Glückes Schmied beispielsweise, ist ein Narrativ, ist aber kein Argument.
Mhm.
Es steht aber für eine Überzeugung, es steht für Werte, für Normen und Ideen.
Mhm.
Und wenn man so gesehen dann das Konzept erweitert und sagt, man guckt sich nicht nur die Argumente an, sondern man betrachtet auch die Narrative, dann kriegt man auch ein besseres Verständnis für eben Normen, Wertvorstellungen und Ideen in einer Gesellschaft. Und die braucht es, um überhaupt Steuerpolitik verstehen zu können. Weil Steuerpolitik nichts ist, was vom Himmel fällt, sondern am Ende Ausdruck eben halt von unserer normativen Denkfabrik, wie wir sie hier in Deutschland gerade haben. Das heißt, mit diesem Narrativkonzept kann ich auf jeden Fall auch noch besser nachvollziehen, wie sich das im Verlauf der Zeit verändert hat, auch wie wir generell beispielsweise auf den Staat blicken oder wie wir generell auf Steuern blicken und so weiter.
Mhm.
Das hat sehr geholfen.
Ja, spannend. Und in deiner Arbeit guckst du dir diese Narrative dann an und zwar vor allem, oder untersuchst du diese Narrative und du basierst deine Arbeit vor allem auf Interviews Kannst du es noch ein bisschen abholen, wie du methodisch vorgegangen bist, um zu deinen Ergebnissen zu kommen?
Ja, gerne. Genau, ich habe erstmal extrem viel Glück gehabt. Also ich habe Interviews geführt mit der Wirtschaftselite. Sprich, definiert auch mit Hartmann wirklich CEOs, CFOs oder generell Mitglieder von Vorständen und von Aufsichtsräten der größten Unternehmen des Landes. Sowohl in Deutschland als auch in Mexiko. Und das habe ich auch bewusst damals gemacht, weil ich wusste, ich bin in einer Position, die ist privilegiert und ich werde durch diese Tür vielleicht gehen dürfen, an deren Schwelle andere nicht mal vorkommen können. Mhm. Und das lag daran, dass ich damals gerade im Bundestag für eine Abgeordnete gearbeitet habe. Das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Und in Mexiko zum anderen ist es so, dass mein Onkel stellvertretender Finanzminister war einige Jahre. Und das hat mir einfach andere Möglichkeiten geboten. Also ich will nicht so tun, als wäre ich jetzt irgendwie, keine Ahnung wie genial, dass ich da jetzt irgendwie groß überzeugen konnte, sondern es hatte auch sehr, sehr viel mit meiner privilegierten Position überhaupt zu tun, von der aus ich starten konnte. Genau, und dann bin ich so vorgegangen, dass ich natürlich im Anschluss nach einer Zusage zu einem Interview, erstmal bin ich sehr offen damit umgegangen. Also ich habe auch mit denjenigen, die ich angeschrieben habe, habe ich auch erzählt, woher ich eigentlich komme, mit der Universität im Hintergrund, mit dem Forschungsprojekt im Hintergrund und so weiter. Und ich habe semi-strukturierte Interviews geführt. Das heißt, ich habe mehr oder weniger immer die gleichen Fragen gestellt. Zumindest gab es einen festen Korpus, weil es mir auch wichtig war, am Ende die Antworten miteinander vergleichen zu können. Und natürlich habe ich mich aber auch auf jedes einzelne Interview, gerade weil es auch so ranghohe Tiere sind, dann auch einfach besonders gut vorbereitet und bin da auch nochmal drauf eingegangen, wenn sie beispielsweise sich schon mal zu diesen Themen geäußert haben. Und dann hat mich interessiert, wirklich, wie stehen eigentlich vor allem eben halt Mitglieder der Wirtschaftselite zu Staat, Steuern, zu Ungleichheit und konkret zur Erbschaftssteuer. Aber ich bin so vorgegangen, wurde auch nicht deutlich aus meiner Anfrage, dass das quasi als Möglichkeit offen stand, dass jemand von sich aus sagt, ja, ein gutes Werkzeug gegen Ungleichheit wäre die Erbschaftssteuer. Hätte ich nämlich schon in das Anschreiben geschrieben, mir geht's um die Erbschaftsbesteuerung, dann hätte ich was suggeriert. Das musste ich tunlichst vermeiden. Ich habe auch allen Akteuren Anonymität zugesagt. Das heißt, ich durfte nennen, mit wem ich sprach. Aber es darf zu keinem Zeitpunkt ersichtlich werden, welcher der Akteure denn was wer eigentlich ist. Weil ich halt auch wirklich, das kann ich nicht anders sagen, durch die Bank weg sehr tolle Gespräche geführt habe. Immer auf Augenhöhe, es hat immer Spaß gemacht, wir haben uns gut verstanden. Mit vielen habe ich mich noch weitere Male auch getroffen oder nochmal unterhalten. Und egal, was sie sagen, die können darauf vertrauen, dass man nicht am Ende sagen kann, oh, das war aber Carlos Slim oder oh, das war der Chef von Siemens, der Joe Kaeser oder so. Das geht nicht. Und dann schlussendlich ganz klassisch, also wirklich halt alles transkribieren. Zum Glück gibt es ja mittlerweile Software dazu. Und dann analysieren hin auf wirklich, was sind denn jetzt die Narrative rund um eben halt die Konzepte, die mich interessieren und das miteinander vergleichen. Und was ich eingefügt habe oder neu etabliert habe, ist das sogenannte Konzept Repertoire an Narrativen auf Deutsch oder Repertoires of Narratives, kurz RON oder RAN, dass man sich auch anguckt, weil sagen wir es mal so, es gab schon den Ansatz von Robert Shiller. Robert Shiller, super bekannter Wirtschaftswissenschaftler, der hat auch den Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten. Und der hat dieses Buch geschrieben, Narrative Economics. Tatsächlich, viele seiner Ansätze gab es auch schon so in der Soziologie und in Politikwissenschaft in den Jahren davor. Zum Beispiel habe ich ja auch das Konzept Repertoires of Argumentation or Evaluation von Lamont und Thévenot, also von zwei Soziologen, gehabt. Robert Shiller hat es aber auch definitiv geschafft, dass generell einfach nochmal so ein Turn stattgefunden hat. Auch gerade in wirtschaftlichen Fragen zu sagen, wir sollten uns mehr auf Narrative konzentrieren. Hat aber zugleich leider nicht mitgeliefert, wie sollte man da jetzt quantitativ vorgehen. Und meine Überlegung war, man guckt sich wirklich an bei den Akteuren, was ist das meistgenannte Narrativ? Und welche weiteren Narrative sind noch im Verhältnis zum stärksten, außerdem noch stark oder moderat? Die Schwachen habe ich auf die Seite gepackt. Schwach sind für mich Narrative, die im Verhältnis zum stärksten Narrativ bei der Nennung weniger als 25% häufig vorkommen. Und somit habe ich ein Repertoire an Narrativen und kann diese Repertoires wunderbar miteinander vergleichen. Dann kann ich nämlich auch die Repertoires, also die RANs, von verschiedenen Akteursgruppen vergleichen. Ich kann aber auch über die Zeitachse hinweg schauen, wie hat sich das gewandelt. Und manches Mal waren solche RANs durchaus sehr klein. Die AkteurInnen haben sich fokussiert auf eine Handvoll wichtige Narrative. Andere Male waren sie aber total breit gefächert und haben dann aber auch nicht wirklich gezogen. Gerade auch in der politischen Elite. Weil ich habe so eine Narrativanalyse gemacht, sowohl für die politische Elite in Deutschland und Mexiko. Mhm. Für Deutschland seit 1919 bis aktuell und in Mexiko, solange wie es die Erbschaftssteuer gab, bis 1962. Plus eben halt die gleiche Methodik nochmal angewendet auf die Wirtschaftselite. Und dadurch kann man auch wirklich wunderbar vergleichen, über die Zeit hinweg und über die Gruppen hinweg, wie sehen eigentlich diese Repertoires aus? Welche Narrative sind am stärksten und werden mit welchen anderen Narrativen zusammen geformt?
Mhm. Ja, sehr spannender Ansatz. Sehr spannende Methodik auf jeden Fall.
Und auch sehr beeindruckend. Also 60 Interviews haben wir gesehen. Du hast am Schluss auch in deiner Dis so eine Liste, wo du die Gesprächspartnerin auch einmal aufführst. Und das ist auf jeden Fall krass.
Yes.
Und jetzt auch durch die Begründung, wie du da die Türen gefunden hast, ein bisschen besser zu verstehen, wie du es geschafft hast, an so hohe Tiere, sag ich mal, ranzukommen.
Absolut. Es war auch gerade in Mexiko war das ein sehr, sehr starker Schneeballeffekt. Also zum Beispiel, und darüber darf ich ja offen sprechen, Carlos Slim habe ich erst bekommen, da war er quasi an Punkt
Vielleicht
vier
sagst du noch einen Satz
fünf.
Dazu. Carlos Slim war der reichste Mann der Welt bis
genau,
vor ein paar
also
Jahren.
Genau, also sein Vater und der Sohn heißen beide Carlos Slim. Ich habe mit dem Sohn gesprochen, der jetzt aber quasi so die Geschäfte mehr oder weniger übernommen hat. Und die Familie von Carlos Slim ist eine der reichsten Familien der ganzen Welt.
Ja.
Und es gab auch Jahre, wo sie vom Forbes-Magazin als die reichste Familie überhaupt gelistet wurden. Und ich weiß, dass er normalerweise keine Interviews gibt. Aber ich habe dann quasi von einem Interview zum nächsten mich immer weiter hocharbeiten können und habe auch Vertrauen aufgebaut. Und dann irgendwann hat es geklappt, auch wunderbar über dieses Schneeballsystem. Das gleiche auch in Deutschland. Dann spreche ich mit dem Chef von E.ON, spreche ich mit dem Chef von RWE und die geben mich dann quasi weiter.
Mhm. Crazy.
Mhm.
Ja, und jetzt sind wir natürlich gespannt auf deine Ergebnisse und wollen uns jetzt da die mal genauer angucken und hier jetzt erstmal auf Deutschland gucken. Wir fragen dich dann später nochmal zu Mexiko, dass wir erstmal vielleicht über Deutschland reden. Wie wird denn von den ökonomischen Eliten die Vermögensungleichheit in Deutschland wahrgenommen?
Also generell, das muss ich sagen, war ich erst einmal überrascht, dass überhaupt Ungleichheit als Problem verstanden wird.
Mhm.
Also eine der allerersten Fragen ist, verstehen Sie Ungleichheit oder die zunehmende Spaltung der Gesellschaft als Problem? Und da haben über 80% mit Ja drauf geantwortet.
Mhm.
Das war schon nicht verkehrt. Also aus meiner Perspektive. Durchaus.
Ja.
Deswegen, also ich bin jetzt auch gar nicht irgendwie jemand, der sagen würde, dass das alles total die problematischen AkteurInnen sind. Mhm. Und vor allem, wenn man auch sich mit denen unterhält, mit einigen, wie gesagt, habe ich mich auch häufiger getroffen. Das waren alles durch die Bank weg, sehr kluge Menschen, sympathisch, mit einigen, wie gesagt, auch gerne mal Whisky getrunken. Genau, und wie sie zur Ungleichheit stehen, es ist so, dass viele das als problematisch ansehen, einige wenige dann doch nicht. Und die es als problematisch ansehen, die haben dann aber so einen ganzen Fächer an Problemen.
Mhm.
Und häufig sagen sie, dass eins der Hauptprobleme ist, dass wir mittlerweile keine ausgeprägte Leistungsgesellschaft mehr sind, sondern dass die Idee der Meritokratie, wie das so in schön klug heißt, einfach immer mehr in den Hintergrund tritt, wenn eben halt zunehmend der Anteil von Erbschaften und Schenkungen am Gesamtvermögen, also das füge ich jetzt so zusammen, ne? Aber die Idee, jeder seines Glückes Schmied und man muss selber auch für seinen Reichtum und für seinen Erfolg auch arbeiten dürfen, das ist etwas, dem sie eine sehr, sehr hohe Bedeutung beimessen.
Interessant, wenn aber man bedenkt, dass viele dieser Menschen halt vor allem durch Erbschaften an ihr Vermögen.
Aber das wäre jetzt noch meine Frage.
Nicht verwechseln, weil das sind ja die Wirtschaftseliten, sind ja nicht unbedingt die Überreichen, ne?
Mhm.
Also das stimmt schon so und auch das zeigen ja soziologische Arbeiten auf, dass diejenigen, die in diesen Positionen sind, so häufig sich rekrutieren aus der Oberschicht. Also da sind jetzt keine Menschen, die in der Generation davor noch wirklich armutsbetroffen gewesen sind. Aber es ist tatsächlich so, es gab auch durchaus einige, die waren erste oder zweite Generation AkademikerInnen.
Mhm.
Wobei eigentlich brauche ich hier auch fast nicht gendern. Ich habe mit zwei Frauen aus der Wirtschaftselite in Mexiko, in Deutschland gesprochen.
Mhm.
Genau, das heißt auch, sie haben selber noch erleben dürfen und das hat sich ja auch gewandelt. Historisch hat sich ja auch was getan in der Zeit, ne? Also die meisten meiner InterviewpartnerInnen waren um die 60, weiß und männlich.
Mhm.
Und sie sind aber noch in einer Zeit groß geworden, wo Deutschland den sogenannten Fahrstuhleffekt erlebte, wo also wirklich auch der Anteil von selbst erarbeitetem Vermögen größer war als Erbschaften und Schenkungen, wo es häufig auch wirklich den Kindern eines Tages dann besser gegangen ist, weil sie erstmals oder erst in der zweiten Generation an die Universität gegangen sind.
Mhm.
Also das ist ein Begriff, den hat Ulrich Beck geprägt, Fahrstuhleffekt. Den haben sie selber noch so erleben können. So, und jetzt haben sich aber ja die Dinge verschoben. Also wir haben ja nicht den Status quo ante, so, das kann man ja nicht miteinander vergleichen. Das heißt, häufig, das ist zumindest meine Annahme, ziehen sie aus der eigenen Biografie auch Schlüsse. Es gab aber auch durchaus Akteure, und ich war total baff. Mit einem habe ich mich en Detail über Thomas Pikettys Kapital im 21. Jahrhundert unterhalten. Mhm. Also teilweise sind die da wirklich auch selber schon tief reingegangen in die Analysen und haben mir auch einfach so erzählt, ja, na klar, also wenn wir die Ungleichheit als problematisch einstufen, was ich tue, dann müssen wir dieses und jenes machen und so weiter. Und ich saß dann nur so, okay. Ja, also es war schon stark. Aber um nochmal kurz vielleicht auch zu sagen, so wenn es dann um die Ungleichheit ging, ja, wurde problematisch gesehen. Wenn es um Steuerpolitik ging, haben viele Steuern auch verstanden als mehr als Mittel zum Zweck, um Staatseinnahmen zu generieren, sondern auch um Ungleichheit zu reduzieren. Aber generell hat der Staat einen sehr schlechten Stand. Also der Staat wird dargestellt als ineffektiv und fett und langsam und ne, man sollte viel mehr noch privatisieren. Die Erbschaftssteuer, da gab es, die Hälfte war dagegen, gegen eine Stärkung. Mhm. Ein Drittel war für eine Stärkung und wenige waren unentschlossen. Die Vermögenssteuer finden alle völlig doof. Also kein einziger möchte, dass die Vermögenssteuer wieder eingesetzt wird. Mhm. So, und da kann man schon erkennen, dass das dann eher noch, ja, nicht gerade sehr progressiv geprägt ist.
Und würdest du sagen, dass da vielleicht ein Grund ist, dass die Zustimmung zur Erbschaftssteuer größer ist als zur Vermögenssteuer aus diesem Sinn der Meritokratie?
Ja.
Okay.
Eindeutig. Mhm. Also genau das eben, dass es gab durchaus auch, wie gesagt, die Hälfte war ja gegen eine Stärkung, aber ein Drittel war dafür. Mhm. Diejenigen, die gegen eine Stärkung der Erbschaftssteuer sind, die haben Vermögen sehr häufig familiär verstanden. Das heißt, die sagen, ich möchte das aber meine Familie weitergeben können und der Staat hat da nichts zu suchen. Die haben auch sehr häufig wirtschaftliche Aspekte angeführt, zum Beispiel, dass es schlecht für Arbeitsplätze sei, aber auch Argumente wie die Doppelbesteuerung oder dass dann das Kapital fliehen würde, würde man die Erbschaftssteuer erhöhen. Mhm. Das sind, muss ich leider, in Anführungszeichen leider, so sagen, das haben wir jetzt auch in einem Paper in unserem jetzigen Forschungsprojekt uns mal genau angeguckt. Also stimmen überhaupt diese Narrative? Dass zum Beispiel Arbeitsplätze verloren gehen würden, dass es zur Kapitalflucht kommen würde, dass wir überhaupt von einer Doppelbesteuerung sprechen können. Und wir arbeiten wirklich auf empirischer, epistemischer und normativer Ebene auf. Nein, es sind Mythen. Mhm. So. Aber es gab, wie gesagt, auch durchaus ein Drittel, die gesagt haben, Erbschaftssteuer sollte gestärkt werden. Und das ist ein Ergebnis, mit dem ich nicht gerechnet habe. Mhm.
Spannend. Aber da waren es trotzdem zwei Drittel, die die Erbschaftssteuer schlecht fanden und alle, die die Vermögenssteuer schlecht fanden.
Also die Hälfte fand die Erbschaftssteuer schlecht.
Ja, okay.
Ein Drittel war am Schwanken.
Okay.
Nee, sorry, ein Drittel war dafür und der kleinste Teil war am Schwanken, so rum. Genau, Vermögenssteuer finden alle schlecht.
Genau, und gleichzeitig haben aber die meisten, meintest du, das schon als Problem gesehen, die große Ungleichheit. Wurden dann andere Lösungen noch irgendwie genannt oder gesehen?
Ja. Und das ist auch etwas, was ich im Buch wirklich sehr detailliert aufzeige, nämlich, dass wenn ich jetzt so einen Zusammenschnitt hätte von den Antworten auf die Frage, was ist das wichtigste Instrument gegen Ungleichheit, dann würde ein großer Chor erklingeln, der sagen würde, Bildung. Mhm. So. Bildung funktioniert aber nicht. Bildung, wenn man mit Bildung gegen Vermögensungleichheit vorgehen wollte, ist das wie, als würde man versuchen, mit Pudding einen Nagel in die Wand zu hämmern. Mhm. Bildung ist wichtig, das möchte ich gar nicht kleinreden. Aber wenn wir von Vermögensungleichheit reden und mehr als die Hälfte aller Vermögen wird vererbt oder verschenkt, ist es doch völlig egal, ob ich als Erbe einen guten Uni-Abschluss in der Tasche habe. Ja. Zweitens geht halt Bildung explizit in Richtung Einkommen. Also ja, man kann sich auch im Laufe des Lebens auf die Seite packen und Vermögen aufbauen, aber bei Bildung ist wirklich dieser Bereich sehr, sehr viel entscheidender. Und wir kriegen einfach ohne eine progressive Besteuerung von Vermögen einfach diese Schere nicht zu. Es ist außerdem wirklich nur ein vages Versprechen für die Zukunft, von einer Bildung zu sprechen. Und wir könnten jetzt allein darüber die nächsten 2 Stunden reden. Ist überhaupt der Ansatz von Leistungsgesellschaft richtig oder nicht? Weil da sagen auch immer mehr Michael Sandel ist, glaube ich, der bekannteste Vertreter, aber auch Daniel Markowitz aus den USA, die haben grandiose Bücher dazu geschrieben, die auch sagen so, nee, es ist eine Tyrannei, wenn wir immer nur Leistung in den Vordergrund stellen. Wie definieren wir eigentlich Leistung und worauf sollte es in der Gesellschaft ankommen? Und wenn wir eben halt diese Individualisierung auch haben, die wir so im Neoliberalismus erlebt haben. Weil, wie Margaret Thatcher einst gesagt hat, there is no such thing as society. Mhm. Ja, es gibt nur die Individuen, es gibt nur die Familien.
Vielleicht das ist noch ganz kurz im Ansatz mit der Bildung. Ich glaube, eine Problematik daran ist ja auch, dass Bildung sich letztendlich vor allem daran richtet, dass ärmere Personen bessere Einkommen erzielen können. Also ich glaube, der Bildungseffekt betrifft ja eher den unteren Teil der Einkommens- oder Vermögensverteilung, eigentlich mehr Einkommensverteilung. Aber zu sagen, Bildung ist die Lösung, lässt ja vollkommen außen vor, dass es am oberen Ende auch was passieren muss, wenn man was an der Ungleichheit tun möchte.
Absolut. Was auch noch hinzukommt, das hat Aladin El-Mefalani im Mythos Bildung wunderschön aufgezeigt, ist einfach, dass es auch ein Paradox ist. Also selbst wenn wir halt Bildung durch die Bank weg für alle verbessern, dann verbessern wir sie auch an der Spitze. Mhm. Also mathematisch ist es kein Paradox, aber von der Einstellung her, wir machen mehr Bildung und bessere Bildung für alle, heißt das ja noch überhaupt nicht, dass da irgendwie automatisch dadurch in irgendeiner Form die Schere zugehen würde. Ganz im Gegenteil, wir hatten eine Bildungsoffensive über Jahrzehnte hinweg. Wurde immer mehr in Bildung investiert und haben wir auch gesehen, dass wir beispielsweise immer mehr Menschen auch hatten, die Universitätsabschlüsse und so weiter erzielt haben. Aber die Schere ist immer weiter aufgegangen. Also Bildung ist wirklich nicht das Instrument, um in irgendeiner Form etwas gegen die auseinanderklaffende Schere bei Vermögen zu tun.
Du meintest vorhin, du hast mit politischen und mit ökonomischen Eliten gesprochen und konntest dadurch ja auch Unterschiede herausarbeiten. Gibt's in den Narrativen besonders herausstechende Unterschiede zwischen der ökonomischen Elite und der politischen Elite?
Es gibt durchaus Unterschiede. Und vielleicht nochmal einen halben Schritt zurück, warum eigentlich politische und Wirtschaftselite? Aha. Es ist ja so, dass wir in Deutschland generell sehr, sehr wenig von Eliten sprechen.
Ja.
Das beklagt ja auch Michael Hartmann, der eben nicht mehr, der ist jetzt mittlerweile nicht mehr aktiver Professor, dass das einfach nicht wirklich Lehrstuhl in Deutschland dafür gibt. Mhm. In anderen Ländern haben wir eine sehr große, breite, aufgefächerte Elitenforschung. In Lateinamerika ist es total üblich, in den USA spricht man davon, hier in Deutschland, verpönter Begriff. Wenn man jetzt aber eben Hartmann folgt, dann gibt es verschiedene Elitengruppen. Und die mächtigste aller Elitengruppen ist tatsächlich nicht die politische, sondern die Wirtschaftselite. Mhm. Die aber ein Problem haben in Bezug auf ihre Legitimation, mit Blick auch, was haben die eigentlich für eine Macht und für eine Auswirkung auf die politische Agenda und wie Politik gemacht wird, werden ja aber nicht gewählt. Und was jetzt nun nicht groß erstaunen dürfte, ist, dass einfach die Wirtschaftselite sehr viel stärkere Wirtschaftsnarrative auch in den Raum trägt. Mhm. Ja, also durch die Bank weg, auch bei denjenigen, die für eine Stärkung der Erbschaftssteuer waren, ist das mächtigste Narrativ das mit wirtschaftlicher Relevanz. Und das ist dann auch negativ im Sinne von, eine Erbschaftssteuer darf auf gar keinen Fall die Wirtschaft schädigen, es dürfen auf gar keinen Fall Arbeitsplätze verloren gehen. Wie gesagt, das ist ein Mythos, es gibt keine empirische Evidenz dazu. Ganz im Gegenteil, gibt es zahlreiche Studien, die aufzeigen, dass andersherum eher ein Schuh draus wird. Also dass durch die Steuerprivilegien Arbeitsplätze gefährdet werden könnten. Aber es geht jetzt nicht so weit. Genau, aber in der Politik muss man auch noch unterscheiden, dann ist es wirklich von Partei zu Partei jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber auch ich konnte mir halt bei der politischen Elite angucken, wie sich das im Verlauf der Zeit verändert hat. Und das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Einblick oder auch ja, doch ein Blick auch gewesen, den ich halt gewinnen durfte, ne? Über 100 Jahre hinweg. Und das andere ist jetzt. Mhm. Bei der politischen Elite kann ich feststellen, dass es durchaus Veränderungen gab, je nachdem, was für ein Paradigma vorgeherrscht hat. Zum Beispiel hat die FDP auch in ihren Thesen, also in ihrem Grundsatzprogramm früher davon gesprochen, dass sich Vermögen nicht in den Händen weniger konzentrieren dürfe, weil das sei ja schlecht für die Wirtschaft. Mhm. Das war 1971. Mhm. Und die CDU hat auch noch so gesprochen. Mhm. Und dann hat aber irgendwann der Keynesianismus, also das Paradigma, was es vor dem Neoliberalismus hier in Deutschland auch gab, wurde eben ausgetauscht durch den Neoliberalismus und plötzlich lesen wir dann auch bei einer SPD, dass die Steuern unbedingt runter müssen, um Arbeitsplätze zu erhalten. Also schwierig. Es ist einfach, im Neoliberalismus ist generell, kommt es zu so einer Ökonomisierung aller weiteren auch Sphären und auch eben der Sphäre Politik. Das heißt, alles wird der Wirtschaft untergeordnet. So, und insofern ähneln sich die Narrative doch sehr, sehr stark, zumal auch im Neoliberalismus die Wirtschaftselite wirklich sehr hochgehängt wird, auch als bedeutender Akteur, auf den man hören muss. Und die üben dann auch einen entsprechenden Einfluss aus. Mhm. So, das heißt, da sind sehr, sehr, sehr große Überschneidungen zu sehen.
Mhm. Ja, spannende Einblicke auf jeden Fall. Wir haben es eben schon gesagt, du hast dir jetzt Deutschland und Mexiko angeguckt in deiner Dissertation. Vielleicht mal als erste Frage, ich glaube, teilweise spielt halt dein familiärer Hintergrund eine Rolle, aber wieso vergleichst du genau diese zwei Länder? Mhm.
Ja, interessanterweise war die Idee, die Wirtschaftselite zu interviewen, kam erst später. Also ich wusste schon, dass ich Deutschland mit Mexiko vergleichen möchte, aber der Hintergrund war, dass ich mir anguckt habe, welche Länder sind am ungleichsten. Mhm. Und dann, also habe ich halt festgestellt, wow, Deutschland ist eine der ungleichsten Demokratien in der Welt. Was gibt es noch so für andere Länder? Und dann kann man jetzt entweder zwei Länder vergleichen, die zum Beispiel extrem gleich sind, sich sehr, sehr ähneln, aber das Ergebnis ist ein anderes. Mhm. Also zum Beispiel Deutschland hat eine sehr, sehr hohe Vermögensungleichheit, dann nämlich noch ein Land, das ihm ähnelt, es hat aber eine niedrige. So könnte man methodisch vorgehen oder man nimmt die Methode Most Different Systems with the Same Outcome. Mhm. So, und dann kann ich also zwei Länder betrachten. Ich muss immerhin Daten haben, das heißt, es sollten schon innerhalb des OECD-Raums sein. Welche Länder sind extrem unterschiedlich? Und ich hätte jetzt auch Mexiko oder Chile nehmen können oder die Niederlanden oder Deutschland. Und dann war das aber auch so, okay, dann gucke ich mir zum Beispiel jetzt Deutschland und Mexiko an. Wenn man da die Gini-Koeffizienten nebeneinander stellt in den letzten 10 Jahren, das ist fast derselbe Verlauf. Mhm. Die sind aber ja doch so unterschiedlich. Und dann kann ich jetzt methodisch so vorgehen zu sagen, also wenn ihr so unterschiedlich seid, aber dasselbe Ergebnis habt, wie kann ich das erklären? Mhm. Und da komme ich dann eben halt theoretisch dann auch sehr stark über die Steuerpolitik, die am Ende einfach zum selben Ergebnis führt. Wenn man nämlich in Mexiko keine vernünftige Vermögensbesteuerung hat, wenn man auch in Deutschland eben halt im letzten Jahrzehnt wirklich nichts Vernünftiges mehr hat, was in irgendeiner Form ja die Vermögen besteuert, das ist auch das Ergebnis, zu dem ich komme. Also es ist einfach wirklich die Steuerpolitik, die in beiden Ländern neoliberal ist. Und einfach auch sehr, sehr niedrig ist. Also andere Länder haben durchaus noch die Erbschaftssteuer, haben auch Vermögenssteuern. Es gibt kein Land aktuell, wo ich sagen würde, das kann jetzt als Vorbild dienen, weil der Neoliberalismus einfach auch global um sich gegriffen hat. Aber wir sehen so langsam, dass es wirklich ein sehr, sehr brüchiges Paradigma ist. Und dass immer mehr Menschen ihre Stimme erheben und sagen, ja, the old is dying oder, ne? Also da ist schon was Neues auch im Begriff zu erwachsen. Und wir sehen auch vereinzelt Länder, die jetzt schon versuchen, in eine andere Richtung zu gehen. Spanien beispielsweise, Norwegen hat zuletzt auch Vermögensteuer angehoben, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben.
Und gibt es irgendwie auch große Unterschiede in den Narrativen zwischen Mexiko und Deutschland über Ungleichheit?
Das fand ich total witzig, als ich am Ende die Wirtschaftseliten miteinander verglichen habe. Meinst du jetzt die Wirtschaftseliten oder politische? Ja. Dass ich die miteinander verglichen habe und festgestellt habe, dass die Unterschiede in den Ländern größer sind als zwischen den Ländern. Und das zeugt davon, dass die Wirtschaftselite auch in ihren Narrativen global geprägt ist. Also diejenigen, die gegen eine Erbschaftsbesteuerung sind, in Deutschland und in Mexiko, führen dieselben Narrative an, wie diejenigen, die für eine Stärkung sind, ob die in Deutschland oder in Mexiko sitzen, ist egal. Es gibt vereinzelt Unterschiede, aber die fallen nicht groß ins Gewicht. Also in Mexiko beispielsweise wird noch sehr, sehr viel stärker von Korruption gesprochen. Das passiert in Deutschland nicht so viel. Dafür haben wir in Deutschland die Neiddebatte. Das ist ein deutsches Phänomen. Da kommt niemand drauf in Mexiko.
An sich, weil wo sich ja vielleicht Mexiko und Deutschland schon auch unterscheiden, ist, dass es in Mexiko ja jetzt schon seit ein paar Jahren eine linkere Regierung gibt, die, ich weiß nicht, hast du jetzt einen besseren Überblick, ja, schon einiges vielleicht in die Richtung Macht auch, Vermögensungleichheit und Einkommensungleichheit anzugehen. Sieht man das irgendwie auch in deinen Narrativen oder lässt sich das daraus vielleicht auch irgendwie begründen oder sehen?
Ja, die Sache ist eben die, jetzt konnten die anderen natürlich nicht sehen, wie ich direkt eine Grimasse gezogen habe. Die Sache ist die, dass wir hatten in Mexiko tatsächlich mit dem letzten Präsidenten, als auch jetzt mit der neuen Präsidentin, also AMLO und nun Sheinbaum, eine Regierung, die von sich selber auch sehr stark sagt, dass sie eine linke Regierung sei. Das ist sie in vielerlei Hinsicht und sie haben auch tatsächlich dazu geführt, dass die Armut runtergegangen ist und in vielen Bereichen dann auch die Ungleichheit runtergegangen ist. Was die Steuerpolitik anbelangt, sind sie aber weiterhin neoliberal. Und da kann man Vergleiche ziehen auch dazu, wie die mexikanischen Regierungen auch schon in den 50ern und 60ern waren, dass sie einerseits damals nämlich auch noch verstärkt davon sprachen, ja, wir sind links, aber in Hinblick auf die Wirtschaft wollen sie doch eben die Unternehmen und die Reichen nicht, und ich sage jetzt bewusst, belasten, weil sie eben halt auch Steuern auf Reiche und auf Unternehmen als eine Last immer noch frame. Und das unterscheidet sie von anderen linken Regierungen. Also in der Steuerpolitik sehe ich das auf gar keinen Fall. Ich habe mich auch mit mehreren PolitikerInnen auch in Mexiko dazu unterhalten. Und ich weiß auch, dass innerhalb der Partei Morena durchaus das Interesse besteht und auch sehr viele eben genau diese Gedanken auch haben und sagen so, hä, da sind wir überhaupt nicht konsequent. aber dass AMLO selbst damals ein absoluter Gegner war.
Mhm.
Er hat sich auch häufiger getroffen, auch mit den Akteuren der Wirtschaftselite und immer wieder betont, wie wichtig es ihm ist, diese gute Zusammenarbeit. Ist ja alles schön und gut. Eine gute Zusammenarbeit kann einem ja auch viel bedeuten. Und ist auch definitiv wichtig, aber diesen Schritt zu gehen, zu sagen, wir besteuern jetzt die besonders Reichen, die Vermögenden, er hat ein paar Steuerlücken geschlossen und dadurch kam da auch nochmal Geld in die Kassen rein, aber so den Turn in der Politik, den gab es unter keinem, also auf gar keinen Fall. Und ob das jetzt mit Scheinbaum anders sein wird, wage ich zu bezweifeln, aber werden wir dann ja sehen.
Ja.
Ja, dann, genau, lass uns jetzt vielleicht nochmal von den Narrativen der Eliten, der ökonomischen Elite hin zu ein bisschen mehr zu der gesamtgesellschaftlichen Debatte gehen. Weil an sich gibt es in der Gesellschaft ja auch tendenziell Mehrheiten für die Bekämpfung von Vermögensungleichheit. Gibt es diese Mehrheiten auch, wenn es um die Einführung einer Vermögens- oder Erbschaftssteuer geht?
Jein. Ist die ganz klare Antwort. Also die Einführung einer Vermögenssteuer ist an der Bevölkerung durchaus beliebt. Das haben zumindest in den letzten Jahren immer mehr Umfragen auch gezeigt. Die Erbschaftssteuer ist aber nach wie vor durchaus unbeliebt.
Mhm.
So, und da gibt es verschiedene Ansätze, das zu erklären. Und einer der Ansätze ist eben eine langanhaltende Kommunikationspolitik, der Lobby des großen Geldes, die es schafft, in der Bevölkerung auch den Eindruck zu erwecken, dass eine Erhöhung von Erbschaftssteuern einen selber treffen würden. Na, weil man dann ja, wenn man Betriebe wieder wie früher auch normal besteuern würde, plötzlich Arbeitsplätze weg wären. Bullshit. Oder Omas Häuschen wir weg. Bullshit. So, aber es ist nämlich seit 2009 sogar explizit ausgenommen. Und das mit dem Betriebsvermögen, die gibt es, die großen Ausnahmen, die wurden auch erst 2009 reingekloppt. Angefangen hat das Ende der 90er Jahre. So, also ich will sagen, dass die Betriebsvermögen so privilegiert behandelt werden, ist kein Naturgesetz. Und auch vorher hatten wir das Wirtschaftswunder. Und auch vorher konnte auch die Wirtschaft durchaus florieren. Und es ist nicht ein einziger Arbeitsplatz verloren gegangen und so weiter und so fort. Aber solange die Bevölkerung das glaubt und denkt, werden Ängste geschürt. Plus, solange wir auch einfach weiterhin in diesem Paradigma bleiben, dass eben halt der Staat als Akteur sich rauszuhalten hat. Mhm. Solange wir von Steuern als einer Last sprechen. Ich meine, klar, ich bin mittlerweile so sehr in meiner Bubble und beschäftige mich seit so vielen Jahren damit. Aber Steuern sind einfach das wichtigste Instrument. Und wenn wir überlegen, was bezahlen wir denn mit Steuern? Wir bezahlen ja nicht in erster Linie PolitikerInnen, sondern wir bezahlen unsere Infrastruktur, wir bezahlen Bildung, das Gesundheitswesen. Und hinzu kommt, dass wir einfach gigantische Investitionsbedarfe haben. Wir haben jetzt schon einen riesengroßen Investitionsstau und auch Bedarfe von 60 bis 100 Milliarden Euro jährlich. Also das Geld muss auch noch zusätzlich weiter reinkommen. So, aber wenn halt die Menschen generell von Steuern erstmal als etwas Negativem ausgehen, und dann ist bei der Erbschaftssteuer das ja auch häufig emotional aufgeladen, weil da ist gerade jemand verstorben. Es gibt aber auch die Schenkungen, also Erbschaft und Schenkungssteuer laufen im selben Gesetz. Das ist immerhin, oder meistens ist es sehr nah bei dir dran. Und du denkst nach wie vor, naja, aber mein Vater hat das ja erarbeitet und jetzt sollen da nochmal Steuern drauf gezahlt werden und so weiter. Also es ist auch emotional eine sehr viel aufgeladenere Steuer als andere. Es kursieren aber auch einfach extrem viele Mythen, die nach wie vor nicht in der Breite aufgearbeitet wurden. So, also es braucht man Bullshit-Bingo, würde ich sagen.
Mhm.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Zum Beispiel auch zu sagen so, na ganz ehrlich, nur mal ganz kurz vielleicht, um das klar zu haben, Erbschaften sind extrem ungleich verteilt. Die oberen 10% kriegen mehr als die Hälfte aller Erbschaften. Über 70% der Bevölkerung gehen komplett leer aus, kriegen nennenswert gar nichts. Man zahlt aber heutzutage eben halt auf unverdientes Einkommen in Form von Erbschaften fast gar keine Steuern. Mhm. Der effektive Steuersatz, also das, was wirklich reingeht von den Erbschaften und Schenkungen, die Jahr für Jahr von allen in den nächsten Schoß gehen, die beträgt effektiv nur ein bisschen über 2%. Mhm. Während aber eben eine Putzkraft, eine Lehrerin, ein Polizist extrem hohe Steuern auf das Einkommen bezahlt. Wenn wir jetzt aber eben halt all diese Herausforderungen irgendwie zu tätigen haben, schaffen müssen, also Steuern brauchen wir irgendwo auch, dann wäre es doch, finde ich, nicht verkehrt, dahin zu gehen, wo man nicht hart für gearbeitet hat, wo es besonders viel gibt. Aber ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn man halt die Ungleichheit reduzieren möchte. Weil wenn wir die Vermögen und die Erbschaften nicht hoch und progressiv besteuern, dann geht die Schere immer weiter auseinander. Und das gefährdet unsere Demokratie. Das gefährdet auch unser Klima. Also auch da von den Narrativen her auszugehen und zu sagen, so, es ist nicht gut. Und das sehen wir auch. Und es gibt immer mehr Studien, die auch zeigen, eben eine genau gegenteilige Politik, Steuer- und Finanzpolitik, wie wir sie aktuell betreiben, diese Austerität, die nach wie vor herrscht, das ist Wasser auf die Mühlen der extremistischen Parteien. So, und die Menschen wenden sich zunehmend von der Politik ab, gerade auch Menschen aus der Armut und aus der Mitte der Gesellschaft, weil sie auch ihre Interessen nicht vertreten sehen, weil nach wie vor Interessen vor allem vertreten werden von denen da oben. Das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Und wir werden eben immer mehr eine Erbengesellschaft und sind keine Leistungsgesellschaft mehr. Der Trend nimmt weiter zu.
Jetzt hast du vorhin ja auch ganz gut erklärt, welche Macht Narrative haben können, die uns jetzt vielleicht auch dazu gebracht haben, dass wir jetzt so eine hohe Vermögensungleichheit haben. Die Macht wäre ja an sich theoretisch auf jeden Fall auch da, Gegennarrative aufzubauen. Kann man da irgendwas aus deiner Forschung lernen oder vielleicht auch außerhalb von deiner Forschung? Gibt es vielversprechende Gegennarrative? Hast du da irgendwie Ideen oder Hoffnungen, welche Narrative sich da vielleicht durchsetzen könnten oder auf welche wir setzen sollten?
Ich glaube sehr fest und hoffe auch sehr stark, dass genau das eben halt auch die Relevanz meiner Forschung ist. Also, dass man eben Lehren aus der Vergangenheit ziehen sollte. Man kann sich nämlich einfach ganz genau angucken, welche Narrative und welches Repertoire an Narrativen war in der Vergangenheit erfolgsversprechend und welche nicht. Und wann immer man in diesem neoliberalen Frame geblieben ist, wir brauchen nur mehr Staatseinnahmen. Und das ist die einzige Funktion von Steuern. Ist es nach hinten losgegangen. Das heißt, die Narrative, die wir brauchen, müssen größer sein, ganzheitlich sein. Wir brauchen eine tolle, starke Demokratie, Solidarität in der Gesellschaft. Wir brauchen einen starken Staat. Wir möchten Gerechtigkeit. Wir wollen Ungleichheit reduzieren. Wir wollen keinen Feudalismus, keinen neuen Feudalismus. Das sind die Narrative, die gefruchtet haben, vor allem unter Matthias Erzberger 1919, schon damals, der gesagt hat, ein guter Finanzminister ist der beste Sozialisierungsminister. Und der davon sprach, die allererste Steuer, an die er ran möchte, ist die Erbschaftssteuer. Aber wenn wir die Erbschaftssteuer nicht reformieren, werden wir wieder zu einer Erbengesellschaft. Also man wollte damals der Monarchie wirklich die Zacken aus der Krone brechen, weil man gesehen hat, verstanden hat, wenn man die Erbschaften nicht hoch und progressiv besteuert, dann wird Vermögen sich wieder konzentrieren in den Händen weniger. Und dann werden wir wieder beobachten, wie sich Dynastien herausbilden. So, also das waren definitiv so ganz, ganz große Erzählungen. Und, also fällt mir fast schon schwer, das so zu sagen, weil ich persönlich bin da kein Fan von. Aber was auch ganz gut in der Vergangenheit funktioniert hat, war Reichenbashing. Wie gesagt, ich persönlich bin da kein Fan von. Aber es hat wunderbar funktioniert, aufzuzeigen, so diese Ungerechtigkeiten, wie kann es eigentlich sein, dass besonders vermögende Menschen, die auch besonders große Nutznießer des Staates sind, denn große Vermögen werden nicht individuell aufgebaut, sondern dann hast du eben eine große Belegschaft, die hat sie mit aufgebaut, diese Belegschaft hat Bildung genossen, hat Infrastruktur genossen, Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die über Steuern auch finanziert wurden. Das ist auch nicht ohne Grund, dass wir die reichsten Menschen der Welt in den jeweils reichsten Nationen haben. So, also dass man auch Vermögen neu definiert. Und dass man es auch einfach schafft zu sagen, so, also wie kann es sein, dass diejenigen, die erstens besonders starke Schultern haben, aber auch zweitens wirklich die am meisten Nutzen von diesem Staat, wie kann es sein, dass die am Ende des Tages weniger effektiv Steuern zahlen als eine Familie aus der Mittelschicht?
Ja.
Weil das ist aktuell der Fall. Und das finde ich total pervers, dass Millionäre und Milliardäre auf Einkommen aktuell weniger zahlen als jemand aus der Mittelschicht. Und je reicher du bist, desto mehr kommt es ja aber auf dein Vermögen an und nicht auf dein Einkommen aus Lohnarbeit. So. Das heißt, wenn du überhaupt reiche Menschen besteuern möchtest, dann bringt eine Einkommensbesteuerung einfach auch herzlich wenig. Diese Menschen müssen nicht dafür arbeiten können, gehen. Das können sie gerne tun, aber der Großteil ihrer Einkommen besteht aus passivem Einkommen, aus Vermögen. Und die lassen wir gerade außen vor. Und das ist gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip, was das tragende Prinzip überhaupt unserer gesamten Steuerpolitik ist.
Ja, ich glaube, du hast schon sehr gut deutlich gemacht, welche Themen man setzen kann oder wie man da ansetzen kann, das Thema irgendwie mehr in die Debatte zu bringen. Wir haben jetzt ja quasi vor kurzem hat sich jetzt ja unsere Regierung aufgelöst, die Ampelregierung. Und wenn man auf die Regierungsjahre zurückblickt, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass sie etwas gegen die Vermögensungleichheit getan haben.
Nein.
Was ist denn jetzt nötig, um das Thema stärker in die politische Debatte zu bringen? Also dass es auch politisch an Relevanz gewinnt.
Ich glaube tatsächlich, und das sehe ich aber auch, und da organisieren wir uns auch gerade mit, dass da jetzt ein großer Druck aus der Zivilgesellschaft kommen muss. Und ich wünsche mir einfach sehr, dass das einfach noch sehr viel mehr wird. Also, dass das Interesse in der weiten, breiten Bevölkerung auch immer besser wird. Das sehe ich auch. Also, das, ne, heute vorhin noch ein Interview geführt und das, ich kriege mittlerweile andere Fragen auch aus dem Publikum gestellt als noch vor 2-3 Jahren. Das ist genial, das zu sehen, dass auch die Menschen ein immer größeres Bewusstsein für Fragen der Ungleichheit in der Steuerpolitik bekommen. Extrem, extrem wichtig. Und dass dann auch die Organisationen wirklich die Gemeinsamkeiten herausstellen, den Schulterschluss suchen. Zum einen im sozialen Bereich, aber auch mit Klima zusammen. Also das beobachte ich auch immer stärker. Und dass man da wirklich versucht, gemeinsam die ganze Zeit in die Kerbe zu schlagen, bis dann irgendwann einfach der Neoliberalismus fällt.
Mhm.
Das ist definitiv der Ansatz, den ich fahre und fahren möchte.
Okay.
So viel nämlich zum Spagat zwischen Forschung und eben halt politischer Kommunikation, ja, und Bildung.
Ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall für deine Antworten auf all unsere Fragen hier bei uns. Bevor wir hier die Wirtschaft für heute schließen, kommen hier bei uns immer wieder Leute vorbei, die hier Plakate und Flyer auslegen. Möchtest du auch einen Tipp für eine Veranstaltung oder ein Buch für unsere Besucherinnen hinterlassen?
Buch? Das ist das, was ich schon gesagt hatte.
Ja.
Ich würde mich total freuen, wenn noch mehr Leute sich schlau machen, damit ihnen dann nicht ExpertInnen Quatsch erzählen können.
Ja, okay.
Die immer reinquatschen. Also lest unbedingt Blackbox Steuerpolitik von Julia Jermann, das finde ich ganz, ganz toll.
Super, vielen Dank dir.
Ja, dann sind wir am Ende. Danke an alle unsere Hörerinnen fürs Einschalten. Besonderen Dank an unseren Stammtisch, wo Theo, Leo, Claudius und Luca sitzen, die uns monatlich unterstützen und so unsere Wirtschaft am Laufen halten. Hier sind auf jeden Fall auch noch ein paar Stühle frei. Ihr könnt bei Patreon zu Stammgästin werden und in den Shownotes erfahrt ihr wie. Und vor allem vielen, vielen Dank an dich, Martina, dass du bei uns warst.
Euch.
Vor allem hier jetzt auch mal wieder in Präsenz in Berlin zu sitzen, ist natürlich top. Danke für das spannende Gespräch.
Ja. Vielen Dank dir.